So, die Predigt. Ich habe einige Verse aus Offenbarung 2 und 3, die heute dran sind, in den Sonntagsbrief setzen lassen. Ich weiß nicht, wer sie schon angeschaut hat. Ansonsten würde ich sie einfach noch mal kurz anzeigen. Der erste ist aus Offenbarung 3. Du bist der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ist doch eine schöne Ermutigung, oder? Gehen wir mal zum nächsten Vers. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wäre und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Der klingt jetzt nicht ganz so positiv. Das Buch Offenbarung fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, eine Gemeinde zu sein, die einen Unterschied macht. Wir werden ermutigt, wir werden herausgefordert. Und ich denke, als ihr diese Verse gehört habt, habt ihr nicht nur an die große allgemeine weite Gemeinde gedacht, sondern vielleicht auch, oh, jetzt fühle ich mich persönlich angesprochen. Und ich möchte in dieser Predigt beides machen. Zum einen den Kontext der Gemeinde, zum anderen aber auch schauen, was heißt das vielleicht für mein persönliches Leben. Und es geht um die perfekte Gemeinde. Dann kann man sagen, nach welchem Maßstab denn? Geht das jetzt nach dem, wie wird eine Gemeinde groß, wie wird eine Gemeinde erfolgreich? Berühmt im Internet, ganz viele Instagram-Posts. Hier geht es darum, wie sieht eine perfekte Gemeinde in Jesu Augen aus? Was bezeichnet Jesus als perfekt? Und wir haben in Kapitel 1 das gesehen, dass die Vision, die Jesus hat von einer Gemeinde, wie eine Gemeinde sein soll, sind zwei Dinge. Das eine ist, sie soll Licht in der Welt sein. Was heißt das? Sie soll einen Unterschied in die Welt machen. Sie soll die Welt verändern. Und das zweite ist, dass die Gemeinde abhängig sein soll von Jesus, dass sie in einem Abhängigkeitsverhältnis sein soll. Wenn die beiden Sachen stimmen, super. Wenn da etwas nicht stimmt, gibt es Probleme. Und wir schauen uns das mal an. Ich habe es mal ein bisschen mit die sieben Gemeinden, an die geschrieben wird, mit Farben markiert. Rot heißt ganz schlecht. Rohrkrepierer, Versager. Das ist einfach, nee. Gelb ist, ja, es gibt Probleme, aber es gibt auch Gutes. Wir sind so vielleicht auf dem Weg. Und grün ist, die haben es drauf. Die haben es richtig gemacht. Kleiner Spoiler, was wir als richtig gut bezeichnen, sind eher die roten Gemeinden. Gemeinden, die wir meiden würden, sind eher die grünen. Und ich möchte mit euch das etwas anschauen. Was ich aber auch im Blick behalten möchte, ist, wie Jesus damit umgeht. Wir sind vielleicht, dass wir meinen, wir sind irgendwie die rot sind in den Augen Jesu, wo Jesus sagt, also ja, du hast versucht, aber so wirklich mit deinem Glaubensleben, ja, ich weiß nicht. Und die Frage ist, wie geht Jesus damit um? Wie reagiert er darauf? Und es ist interessant, wenn wir uns die Briefe anschauen, sie haben alle eine Struktur, die immer gleich ist. Es fängt an, wo Jesus auftritt in einer ganz persönlichen Art und Weise. Ich bin der, der gestorben und wieder auferstanden ist. Ich bin das zweischneidige Schwert. Er trifft jede Gemeinde ganz individuell, wo sie stehen. Er macht nicht ein allgemeines Laber-Laber, sondern er begegnet der Gemeinde dort, wo sie stehen, in der Art und Weise. Das zweite ist, Jesus fängt immer mit Lob an. Er sagt, lass uns mal reden, gibt ein Problem, sondern lass uns mal reden und weißt du, was ich immer gut bei dir finde, ist das und das und das. Aber er vermeidet auch nicht Kritik. Er sagt nicht, ja, ich hab dich lieb und schön, tralalalalala, sondern er spricht da Punkte an, Punkte, die wichtig sind, die einen Unterschied machen. Aber danach gibt er eine Perspektive, die hilft. Er sagt, geh das an. Das ist das Problem. Hier ist die Sache, wie du es angehen kannst. Es ist nicht, du hast ein Problem, kümmere dich, sondern hier ist ein Problem und das kannst du tun. Und als letztes macht er eine Verheißung. Er sagt, und wenn du das geschafft hast, bah, dann ist richtig gut. Dann kannst du dich auf was freuen. Dann kannst du dich schon darauf einstellen. Genau. Und wir schauen uns mal die erste Gemeinde an. Ich mache es ein bisschen, die Spannung aufzubauen. Kommen die Grünen als letztes. Ich fange mit den beiden roten Gemeinden an, wo wir sehen, ganz schlecht. Dann arbeiten wir uns vor zu den Orangenen. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu den grünen Gemeinden, wie es eigentlich richtig, richtig gut ist. Ephesus, die erste Gemeinde. Ich habe das bisschen color-coded. Ich habe die guten Sachen, die Gemeinde die gut macht, habe ich grün geschrieben. Und die Sachen, die die Gemeinde nicht so gut macht, habe ich rot gemacht. Und was dann als Verheißung kommt, habe ich blau gemacht. Und wie ihr seht, also so richtig rot ist die Gemeinde nicht. Da gibt es ja richtig viele gute Sachen. Die würde ich kurz angehen. Ich kenne deine Werke. Das ist nicht eine Gemeinde, die nur drum rumlabert. Nein, die machen was, die tun was, die bewegen das. Und deine Bemühungen, die geben nicht gleich auf. Sie starten durch, sie machen weiter. Dein standhaftes Aushalten geht in dieselbe Richtung. Es gibt Widerstand und trotzdem halten sie durch. Dass du das Böse nicht ertragen kannst. Ja, ist ja irgendwie alles okay und man kann man so und so sein. Nein, es gibt eine klare Linie. Du hast die geprüft und behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Wir werden später noch sehen, ein großes Thema ist falsche Lehre und die Leute fallen drauf rein. Und die haben es durchschaut. Du hast schweres Ertragen und hast Stand auf das Aushalten und um meinen Namen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und du hast auch, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Also Leute, was kann da noch schiefgehen? Das ist doch eine super Gemeinde, die macht alles richtig. Ephesus ist eine der größten Städte mit einer der größeren Gemeinden. Was kann dann da schiefgehen? Der zweite rote Punkt steht hier. Ich werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Kapitel 1 haben wir gesehen, der Leuchter ist ein Bild für die Gemeinde. Ich werde deinen Leuchter wegstoßen, heißt, ich brauche diese Gemeinde nicht. Die Gemeinde ist sogar eher schlimm. Ich will, dass die weg ist. Das ist ein extrem hartes Urteil für die Gemeinde, die so viel tut und so viel macht. Was ist da das Problem? Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. War die nicht romantisch genug? Was war da los? Das ist eine Gemeinde, die hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht. Du machst das und jenes und Bibellesen und Gebet und Bibelkreis und das und jenes und Evangelisation und du bist einfach nur noch am Funktionieren. Du weißt nicht mehr warum. Du hast den Bezug dazu verloren, was du eigentlich tust. Du bist hohl innerlich. Das sieht man vielleicht außen nicht, aber innerlich fühlst du dich leer und sagst, oh. Was hat Jesus für eine Verheißung? Sein Tipp ist eine Verheißung. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das ist ein Rückbezug aufs Paradies, wo es eine ganz enge Beziehung mit Gott gab. Das ist der Punkt, wo er sagt, komm zurück zu Gott, mach eine Auszeit, lass die Arbeit mal Arbeit sein, lass das Wirken sein, komm wieder zurück zum Ursprung, komm an, sei in Beziehung, mach eine Pause. Ganz wichtig. Laodicea. Was fällt euch hier auf? Schaut mal auf die Farben. Kein Grün. Das ist schon krass. Also Jesus ist jemand, der immer ermutigt, der immer was Positives sagen will. Und hier hat er eine Gemeinde, da findet er einfach nichts Positives. Das ist heftig. Es gibt nichts Positives zu sagen. Und diese Gemeinde ist eine, die hat alles. Es ist hier Bezug auf die Stadt. Die Stadt war bekannt als quasi die Schweizer Bank in Kleinasien. Die hatten Geld ohne Ende, die haben Geld verliehen, die hatten Gold. Die hatten eine spezielle Wolle in der Stadt, die ganz teuer war und womit die ganze Stadt ganz berühmt war. Und sie hatte eine ganz berühmte Augensalbe, die im Römischen Reich weit bekannt war und waren da eigentlich die Besten der Besten. Und die hatten den Punkt, dass sie sagen, wir haben's. Wir haben den Dreh raus, wir wissen, wie es geht, wir haben das, wir haben alles, wir brauchen nichts, uns geht's gut. Sie haben aber eine Sache vergessen. Warum gibt es die Gemeinde? Die Gemeinde ist dazu da, einen Unterschied in der Welt zu machen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch heiß oder kalt wärest, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das ist eine Anspielung auf etwas sehr Alltägliches, auf Wasser. Damals in der Antike wurde Wasser zu zwei Zwecken verwendet. Zum einen heiß. Im Nachbarort oder in einem der Nachbarorte, da gab es heißes Wasser. Da gab es Wasser, was mit heißen Heilquellen verbunden war. Die Leute gingen dahin und das war super. Die andere Nutzung von Wasser ist kalt, Trinkwasser. Um Wasser zu trinken, muss es kalt sein. Wenn man kein kaltes Wasser hat, muss man es irgendwie importieren bei irgendwelche Rohre und ähnliches. Und diese Gemeinde oder diese Stadt hatte weder heißes noch kaltes Wasser. Jesus sagt, es ist mir egal, ob du Evangelisation tust, in Kinder investierst, in Arme, Waisen und Witwen, Heilung, irgendwas. Mach irgendwas, was relevant ist für die Leute, was den Leuten hilft. Kreis dich nicht um dich selber und freue mich, dass jetzt hier so viele Leute in der Gemeinde sitzen und das alles schön ist. Was ist der Unterschied, den du machst? Was ist der Unterschied, den du an der Arbeitsstelle machst? Machst du es nur, weil du es einfach so tust und machst etwas, was eigentlich belanglos ist. Drehst du dich um dich selber? Kennt man vielleicht auch, wo man sagt, ja, was bewirke ich denn? Welchen Unterschied mache ich denn in der Welt? Das Interessante ist, wie Jesus darauf reagiert. Das Erste ist, er bezichtigt sie einfach, Kaufleute zu sein, die Handel treiben und denen es nur um den Ertrag geht. Und Jesus kommt als ein Kaufmann. Er sagt, ich rate dir von mir Gold zu kaufen, mach doch einen Handel mit mir. Jesus spricht die Sprache der Leute. Er kommt zu ihnen, geht auf deren Sprachniveau ein, auf deren Wünsche, Träume. Er holt sie da ab, spricht ihre Sprache. Und sagt, genau das, was du meinst, du hast aber nicht, das will ich dir geben. Du musst dafür nichts dir irgendwie aus den Rippen schneiden, sondern ich will es dir geben. Und er spricht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und meine Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen, das Mahl mit ihm essen. Jesus kommt nicht mit Schuld und Scham und Niedermachen, sondern er kommt mit einem Zitat aus dem Hohelied der Liebe. Das ist, wo der Geliebte zur Geliebten spricht. Ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn du meine Stimme hörst, mache auf. Jesus hat ihn nicht abgeschrieben. Es gibt nichts, wo sie sich so melden, und trotzdem sagt Jesus, aber ich bin bei dir dran. Ich habe eine innige Beziehung zu dir. Die Verheißung ist sogar noch mal härter. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Der Thronraum Gottes, da stehen alle. Im Thronraum stehen die Leute, da sitzt keiner. Der Einzige, der sitzt, ist Gott. Ganz großes Versagen, ganz großes Verheißung. Jesus lässt die Leute nicht allein im Regen stehen oder schreibt sie ab. Sardes. Ganz haarknapp vorbei an der Katastrophe. Jesus fängt wieder an, nicht mit Lob, weil der Grund dafür ist, die Gemeinde ist eine Katastrophe. Aber das Einzige, was die Gemeinde rettet, sind ein paar Leute, die treu sind. Wenn es die nicht gäbe, wäre die Gemeinde nicht besser als Laodicea. Ich kenne deine Werke. Diesmal nicht positiv. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Hier geht es auch darum, Selbstvernehmung. Täusche ich mich über irgendwas rein? Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Wer bis im Alten Testament bewandert ist, Prophet Hesekiel, Kapitel 39, gibt es eine Vision, wo ganz Israel dargestellt ist als ein riesiges Feld von Knochen. Und der Prophet ist beauftragt, darüber zu prophezeien. Und er prophezeit und dann kommt der Heilige Geist und fügt die Knochen zusammen, macht da Muskeln und Sehnen und Haut drüber und diese Knochen werden wieder lebendig. Es ist ein Weg, ein Bild für den Heiligen Geist, der aus Totem wieder Lebendiges macht. So weiter, ich habe deine Werke nicht vollendet davon vor Gott. Auch wieder eine Anspielung, diesmal auf den Brief des Jakobus. Denn alles Gute und Vollkommene kommt vom Gott herab. Was ist das Problem dieser Gemeinde? Das Problem dieser Gemeinde ist, sie machen es alleine. Bisschen wie Laodicea, wir wissen, wie es geht. Wir schaffen das, wir brauchen Gott nicht, wir können Gott raussparen. Und hier ist speziell der Heilige Geist angesprochen. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist sagt uns, wenn wir Sünde tun. Er spricht uns zu, wenn wir Vergebung haben. Er erklärt uns Gottes Wort. Wir sind ja alle schlaue Leute jetzt im 21. Jahrhundert. Wir wissen es eh besser. Was ist richtig, was ist falsch, was ist gut. Und merken dabei aber, wie wir uns oftmals in Selbstanschuldigung verstricken, Shaming mit Pinterest und Instagram vergleichen und merken, dass wir einfach da nach außen vielleicht eine Fassade haben, aber innerlich zerbrechen. Und Jesus sagt, das ist eine heftige Sache. Du musst es nicht alleine versuchen. Lass dich auf den Heiligen Geist ein. Und Jesus sagt nochmal, hier, das ist ein sehr heftiges Wort. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Hey, ich weiß, dass es immer wieder irgendwelche Instagram-Posts gibt, die sagen, ja, aber wenn du nicht richtig und mit Feuer und so weiter, dann verlierst du deinen Glauben und dann wirst du nicht errettet und da. Schwachsinn. das ist Unsinn. Wenn wir einmal uns an Jesus bekehrt haben, wenn wir ihm das Leben gegeben haben, dann kann uns das keiner wegnehmen. Auch wenn wir mal eine schwere Zeit haben, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen. Das ist hier eine provokative Aussage. Aber es zeigt, wie wichtig das ist, weil ohne den Heiligen Geist vertun wir. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das ist ein Bild aus dem Gericht. Wenn jemand vor Gericht gestellt wird, wird er in schwarze Kleider angezogen, als Zeichen, dass er, dass es um seine Schuld geht. Wenn derjenige freigesprochen wird, dann wird er mit weißen Kleidern angetan. Und wir als Christen sind nicht, dass wir vor irgendwie einem Gericht stehen, das irgendwie in der Welt tagt. Oftmals ist es das Gericht, das wir über uns selbst ziehen. Was Leute über uns vielleicht denken, was der Pastor über uns denkt, was Gott vielleicht über uns denkt. Oftmals ist es Selbstverurteilung. Und Jesus sagt, wenn du mit mir Kontakt hast, wenn du mit mir in Verbindung bleibst, wenn du auf meine Stimme hörst, ja, du machst manchmal falsch. Ja, du verstehst was falsch. Ja, du hast das dann doch nicht geschafft. Aber du warst bei mir. Du hast es versucht. Du warst mir abhängig. Du hast es versucht. Dann wirst du freigesprochen. Und ich werde seinen Namen bekennen. Jesus macht einen Fürspruch. Wenn Leute über uns schlecht reden, Jesus tritt für uns ein. Und ich sage euch, keiner will mit Jesus eine Diskussion haben. Das endet nie gut. Jesus ist für uns. Pergamon. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satan ist. Ich weiß, du hast nicht einfach. Ich weiß, du hattest eine schwere Kindheit. Ich weiß, du hast schlechte Freunde. Ich weiß, du hast einen ziemlich stressigen Boss. Ich weiß, du hast Leute, die dich nicht verstehen, die das Leben schwer machen. Ich weiß, du hast Zweifel. Ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß es. Und dass du an meinem Namen festhältst. Keine großen Werke, keine Bekehrung, trotzdem hältst du fest an mir. Das ist lobenswert, das ist super, das allein trotzdem. Und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, wo der Satan wohnt. Es ist eine Gemeinde, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie groß was tun, dass sie was bewirken, dass sie was umwerfen. Sie sind einfach nur treu. Hier sogar bis zum Tod. Treu sein. Treu sein ist viel. In dieser Zeit, wo alles relativ temporär, Lebensabschnittsbegleitungspartner irgendwie was ist, ist Treue etwas, was die Welt bewegt. Da muss ich nichts tun. Treu sein ist schon ein Unterschied. Aber, ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Und du hast auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, dass ich sie hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde Krieg gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes. Jesus wird die Gemeinde angreifen. Warte mal, bis wir in Thyatira sind, da wird es noch heftiger. Was ist das Problem? Die wenigsten kennen die Geschichte von Biliam und Balak. Also nicht die wahre Geschichte, sondern nur die Geschichte mit dem Esel und dem Verfluchen. Und das ist eine Geschichte wo Leitung dramatisch versagt. Leitung lässt falsche Lehre zu. Und Lehre, wenn sie Lehre ist, tut immer das Leben beeinflussen. Das Problem in Pergamon ist, dass es eine Leitung gibt, die jede Meinung zulässt, jeder Typ darf predigen und irgendwas erzählen, in den Gesprächen nachher darf jeder jede Meinung äußern und die Gemeinde sagt, es ist ein freies Land, jeder kann sagen, was er will. Und die Leitung tut nicht eingreifen und sagen, das ist nicht gut, das ist schädlich. Ja, Leitung nervt manchmal. Ja, das kann irgendwie intolerant wirken. Aber falsche Lehre macht Leute kaputt. Tut Leute auf den falschen Weg führen, tut Leute in Selbstbeschuldigung führen, in einen Lebensstil, der wirklich destruktiv ist. Was mache ich da als einfaches Gemeindemitglied, das einfach nur dabei ist? Revolution! Leitung stürzen! Nee. Wir werden das so später sehen. Wer überwindet ist, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Manna war, womit Gott sein Volk versorgt hat in der Wüste. Du leidest darunter, dass was schief geht. Ich werde dich versorgen, ich werde für dich sorgen. Und ich werde einen weißen Stein geben. Ein weißer Stein war oftmals etwas, wenn man eingeladen ist zu einer Hochzeit, hat man so einen weißen Stein bekommen mit einem Namen drauf. Das ist quasi die antike Form der Einladung. Du bist eingeladen, hier ist der Stein, bring den mit, dann wissen wir, aha, du bist das, gut, du kannst kommen. Wenn du Jesus treu bist und bei ihm bist, wirst du so einen Stein empfangen. Nicht physisch, aber du wirst eingeladen. Du wirst von Jesus gesehen und versorgt. Thyatira. Oh. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herr und der Herz und Nieren und Herzen erforscht. An dieser Gemeinde werde ich ein Exempel statuieren. Hoffen wir, dass wir nicht Thyatira sind. Was ist das Problem? Nein, fangen wir anders an. Was hat Jesus Gutes zu sagen? Lass uns immer damit anfangen, was hat Jesus Gutes zu sagen? Ich kenne deine Werke. Gut, haben wir auch in Ephesus. Und deine Liebe, oh, da hat Ephesus versagt. Die haben Liebe, die wissen, warum sie es tun. Und deinen Dienst, sie machen Unterschied, sie sind beständig. Und dein standhaftes Ausharren und dass deine letzten Werke sind mehr als die ersten. Das ist eine Gemeinde, die wächst inhaltlich, im Glauben, im Dienst, in der Liebe. Schon wieder, was kann da schiefgehen? Was kann da schiefgehen? Das ist eine Gemeinde, die sich bewegt. Aber ich habe wieder ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das Problem ist ähnlich wie in Pergamon, aber um einiges härter. Die Leitung lässt nicht falsche Lehre zu. Die Leitung ist das Problem. Eine Leitung, die die Gemeinde kaputt machen will und die Leute in der Gemeinde leiden darunter. Und in der damaligen Zeit, kann ich nicht gehen, da gehe ich halt zu den Methodisten. Da gab es nur eine Gemeinde. Was sollen wir tun? Was sollen sie tun? Euch aber und den übrigen Thyatira will ich sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Manchmal sind die Umstände schlecht. Manchmal macht eine Leitung oder eure Eltern oder Boss, sonst wie, schlechte Entscheidungen. Führen euch in eine falsche Richtung. machen euch fertig, engen euch ein. Bleibt treu. Bleibt dran. Ihr habt nicht die Verantwortung, die Leitung zu ändern, eure Vorgesetzten zu ändern. Gott macht ein paar ziemlich krasse rote Kommentare. Er kümmert sich darum. Er arbeitet daran. Bleibe daran, was du hast. Das, was ihr habt, das haltet fest. Haltet daran fest. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, und hier ist wirklich Weisheit. Es kann manchmal sein, dass man in einer Beziehung, eine Situation ist, die einen kaputt macht, weil Bosses, Leiter echt harte Sachen auf euch legen. Prüfet. Habt ihr die Kraft dazu oder ist es besser zu gehen? Gott ermutigt die, die das aushalten, aber ihr müsst wissen, wie viel ihr halten könnt mit Gott zusammen. Manchmal ist es auch gut zu gehen. Aber für die, die Frieden haben, daran zu bleiben, daran auszuhalten, den werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, so wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Im alten Ägypten gab es eine Zeremonie. Wenn ein neuer König oder ein neuer Pharao ins Amt gerufen wurde, gab es da tönerne Krüge und er hat einen Eisenstab genommen und hat damit die Krüge zerschlagen. Und dann hieß es, so wie der neue Pharao diese Krüge mit seinem eisernen Stab zerschlägt, so wird er seine Feinde vernichten. Es war ein Zeichen von absoluter Überlegenheit. Und wenn ihr mal was richtig Cooles lesen wollt, lest mal Psalm 2. Es fängt so an, ja, und die Heidenvölker, sie rappeln sich auf und die Könige entrüsten sich und wollen einen Aufstand gegen Gott machen. Und Gott sitzt da und lacht sich einen ab und sagt, ja, wartet mal. Mein Sohn wird kommen und euch mit irdenem Stab zu schlagen. Es ist ein Zeichen einer riesigen Überlegenheit. Es mag zwar so sein, dass diese Leute stärker wirken, dass die größere Macht und Einfluss haben, aber wenn ihr treu bleibt, ist euer Einfluss viel größer. Kommen wir zu den grünen Gemeinden. Jetzt wird's gut, ha? Wir haben die Schwierigkeiten hinter uns, jetzt gibt's nur noch Lob, keinen einzigen Tadel. Wenn ihr schaut, die nächsten beiden Gemeinden, nichts Rotes. Seid ihr bereit? Gut. Smyrna. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Sollte das nicht positiv sein? Und die Lästerung von denen, die sagen, ihr seid Juden, die sagen, sie sind Juden und sind es nicht. Okay, das Gute an der Gemeinde ist, sie haben Werke, okay, das klingt schon mal gut. Sie haben Drangsal, okay, ist das jetzt positiv? Sie sind arm, sie werden gelästert. Es ist eine Gemeinde, die in der Bedrängnis ist. Und nicht nur, dass Leute jetzt vielleicht ein bisschen böse reden, sondern es geht sogar so weit, dass aufgrund dieser Lästerung Leute ins Gefängnis gehen. Und verursacht nicht von irgendjemandem, von Juden. Die ersten Gemeinden waren mehr oder weniger jüdisch. Und erst als Juden das abgelehnt haben, Jesus hat nur zu Juden fast nur gepredigt, hat dann Paulus auch mit Nichtjuden geredet. Aber das ist genauso, als würden jetzt die Methodisten kommen und über uns oder die Katholiken oder die Evangelischen oder keine Ahnung, irgendwas über uns lästern. Das sind nicht irgendwelche Leute, das sind Glaubensgeschwister. Es ist eine Gemeinde, die man jetzt nicht unbedingt aufsuchen würde. Und trotzdem hat die Gemeinde genau das, was Jesus sucht. weil ich kenne deine Armut, aber du bist reich. Das Gegenteil von Laodicea. Du meinst, du bist reich, aber nee, du bist arm. Sie wissen, dass sie Mangel haben. Und darum hängen sie sich an Jesus. Sie wissen, dass sie verfolgt und gelästert werden, aber darum hängen sie sich an das, was Jesus sagt. Und weil sie das machen und nicht zurückschlagen und Backshaming und sonst was machen, sondern weil sie das machen, deshalb sind sie ein Zeugnis, deshalb sind sie ein Unterschied. Wie viele Leute kennt ihr, die, wenn man denen Schlechtes tut, dass die gleich wieder zurückschießen und am Ende weiß keiner, wer angefangen hat? So eine Gemeinde ist eine Gemeinde, die das aufnimmt, das trägt und die Leute sehen, aha, das sind die Bösen, die Gemeinde sind die Guten. Und ich wünschte, dass ich auch so ruhig und gelassen sein könnte. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Denkt langfristig. Ihr habt die Krone des Lebens, ihr werdet überwinden. Hier steht, es ist, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Nichts ist unendlich. Jede Last hört irgendwann mal auf, jede Anschuldigung hört irgendwann mal auf. Haltet aus, bis die Zeit vorbei ist. Jesus setzt immer ein Ende. Wir haben das oftmals in der Offenbarung, wo Satan oder der Drache irgendwie Einfluss haben für eine bestimmte, begrenzte Zeit. Haltet aus, es ist nicht für immer. Die letzte Gemeinde haben wir es geschafft. Philadelphia. Das war der eine Vers, den ich damit an den Predigtext geschrieben hatte. Ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft. Warum ist das was Positives? Du bist schwach. Ist nicht du bist stark was Positives? Du überwindest, du hältst durch. Warum ist du hast eine kleine Kraft was Positives? Eine kleine Kraft heißt, ich habe eine Kraft. Ich bin nicht hilflos. Aber ich brauche Unterstützung und ich weiß das. Und das ist positiv. Um Hilfe zu bitten. Jesus, zu Jesus sagen, ich brauche deine Kraft. Die Gemeinde zu sagen, ich brauche deine Kraft. Und dass mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnest. Treu geblieben. Was ist die große Herausforderung der Gemeinde? Jesus sagt, er hat den Schlüssel Davids und er schließt auf, dass niemand schließen kann. Und das ist eine Anspielung, wieder im Alten Testament, Propheten Jesaja, ist eine Anspielung auf die Vorratskammer Davids. Hier geht es um eine Gemeinde, die wirtschaftlich, finanziell in Bedrängnis war, die nicht nach den Regeln der Wirtschaft mitgespielt haben, nicht an irgendwelchen Orgeln oder sonst was damals üblich war, teilgenommen haben, die sich da rausgehalten haben und deshalb Job verloren haben, finanzielle Engpässe haben. Und Jesus sagt, ich versorge euch. Und hier im Unterschied zu Smyrna heißt es, dass diese Juden, die verleumden, irgendwann kommen und sich vor ihnen niederfallen. Manchmal, wie in Philadelphia, kommt es dazu, dass die Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich weiß, ich habe dir Falsches getan, ich bin total beeindruckt, wie du das gehandelt hast und ich habe echt tiefen Respekt vor dir now. Oder sie tun es nicht, wie in Smyrna, ist nicht bei uns. Das Krasse ist, sie werden vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass du immer recht gehabt hattest, dass du der moralisch Überlegene warst, dass du der Stärkere warst. Ich höre keinen Einspruch, ihr lest nicht mit, schade. Das steht da nicht. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Würdet ihr hoffen, dass die Leute sagen, hey, also ich bin total beeindruckt und ich sehe wirklich, dass Gott dich lieb hat? Oder sagt ihr, ich würde schon, dass die Leute kommen und sagen, ja, ich bin echt beeindruckt und ich weiß, dass du recht hast, dass du der moralisch Stärkere bist. Das macht so einen Unterschied, weil die Leute sich oft nicht geliebt fühlen. Sie fühlen sich beurteilt, unter Druck gesetzt und sie müssen leisten, damit sie irgendwann vielleicht mal geliebt sind. Aber zu sehen, es gibt jemanden, der geliebt wird, macht einen extrem großen Unterschied. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Das ist keine Verheißung. Das ist eine Realitätsbeschreibung. Du hast die Krone schon. Du bist König. Auch wenn Leute auf dir rumtrampeln, wenn du dich total arm fühlst und so weiter, du bist König. Und ich will dich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Du wirst einen beständigen Teil in Gottes Gegenwart haben. Und ich will auf dich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Und wer schon mal ein bisschen gespickt hat in Kapitel 21, mein lieber Scholli, da ist eine Stadt, die ist aus reinem, durchsichtigen Gold gemacht. Die Tore, schon ein paar Meter Durchmesser, sind aus Perlen. Nicht ganz viele kleine Perlen, sondern eine riesige große Perle. Das ist finanziell schon interessant. Jesus sagt, wenn es dir jetzt eng wird, hey, am Ende, du wirst das Wort Geld nicht mehr verwenden. Das ist so viel, dass du es gar nicht mehr erfassen kannst. Jesus macht eine Verheißung, haltet jetzt durch für diese kurze Zeit und dann wird es gut. Okay, wir haben die 7 Gemeinden uns angeschaut. Ephesus, Laodicea, Sardes, Pergamon, Thyatira, Smyrna, Philadelphia. Ich gehe mit euch kurz nochmal die Stichpunkte der Gemeinden durch, zu dir die Essenz. Und ich möchte euch dann kurz die Zeit lassen, zu schauen, wo seht ihr, dass die Gemeinde steht? Wo seht ihr, dass ihr steht? Wo fühlt ihr euch angesprochen? Und dann mache ich noch ein Abschlussgebet. Also, Zusammenfassung. Ephesus, versuch nicht perfekt zu sein. Mach eine Pause und connecte mit Gott, weil du nur noch am Funktionieren bist. Laodicea, du glaubst, du machst alles falsch, aber Jesus schreibt dich nicht ab. Jesus kommt zu dir. Sardes, versuch's nicht allein. Mach es mit Gott zusammen. Pergamon, sei mutig als Leitung und versuche es nicht allen recht zu machen. Thyatira, die Leiter sind Gott Rechenschaft schuldig. Dein Teil ist, treu zu bleiben. Alle sind gegen dich, ist Gott für dich, halte aus, denn Hilfe naht. Und Philadelphia, Ressourcen sind knapp, kann finanziell, kann aber auch Zeit, Energie oder Ähnliches sein. Das Beste kommt noch, halte durch.